Free audio post-production by Alphonic.com.
Love is Noise, Dare Indie Rock Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zur 45. Folge von Love is Noise, dem Indie-Rock-Podcast. Ich bin wie immer Max und bei mir ist auch wieder der Uli.
Guten Abend, hallo.
Und der frenetische Philipp ist auch da.
Hallo.
Servus.
Hallo ihr zwei, freut mich.
Ich freue mich, dass wir diesmal für unsere Verhältnisse, Philipp, relativ viele Konzertberichte geben können. Dein liebstes Konzert hast du leider verpasst, aber wir können zumindest, müssen wir dem Uli nicht alleine das Feld überlassen, was das angeht. Was hast du gesehen?
Genau, ich konnte zwar die Hives nicht sehen, weil ich krank war, aber ich war im 10 Jahre Z-Bau Konzertabend, wo ein ganzer Reigen an bunten Bands kam, experimenteller Schieß mich tot Art Rock gemixt mit Post-Hardcore irgendwas, normaler Hardcore, bisschen Metal sogar und stinknormaler Punk und auch besoffener Punk aus Köln. Ich kann Pogendroblem bloß jedem empfehlen. Sehr lustige Jungs, die haben es wirklich krachen lassen. Mir hat's gefallen. Ich konnte mich am nächsten Tag kaum noch an was erinnern, aber ich hatte schöne Bilder. Von dem her hat sich gelohnt, hinzugehen.
Uli, du hast hier immer mehr auf Lager.
Ja, ich muss gerade überlegen.
Also ich sollte vielleicht noch erwähnen, dass der Z-Bau in Nürnberg eine Kultureinrichtung ist, so ein eher linkes Jugendzentrum. Was heißt linkes? Ein cooles Jugendzentrum.
Linksgrün für
auch nicht Jugendzentrum, ein Kulturzentrum, genau. Und da ist man immer gerne, haben verschiedene Stages, wunderbare Räume, wunderbares Bier. Auch ganz viele Love is Noise Sticker sind auf dem Klo, ich weiß nicht wieso. Also ein schöner Laden.
Ich war bei Anna Ternheim im Museum in Nürnberg, was sehr schön war. Die schwedische Singer-Songwriterin, sehr schönes, intimes Konzert im neuen Museum in Nürnberg. Dann war ich letzte Woche bei Von Wegen Lisbeth, war auch recht unterhaltsam. Also da bin ich so familientechnisch hingegangen. Das ist halt meine Lieblingsband, aber das erste Album mochte ich sehr gern und war dann auch wirklich live sehr unterhaltsam. Und
Warst du mit deiner großen Tochter?
Ja, meine Tochter war das erste Konzert außer Deine Freunde, das wir gemeinsam erlebt haben.
Sehr schön.
Mit ihren Cousinen, die waren auch da. Also ganze Bande am Start.
Eine Band, auf die ich mich beim Auflegen immer wieder zurückretten muss, um das jüngere Publikum wieder zurück auf die Tanzfläche.
Wenn du tanzt. Ja, haben schon ein paar Hits, also muss man sagen. Auch vor die neuen Sachen finde ich gar nicht schlecht.
Ja, also das konzentriert sich schon sehr auf dem ersten Album, die Tanzgranaten. Aber ja, und dann war ja noch Nürnberg Pop Festival.
Genau, das war so das Hauptevent eigentlich jetzt in den vergangenen Wochen, Nürnberg Pop. Wieder sehr schöne Auswahl an Bands, die ich noch nicht kannte. Also es ist wirklich so ein Festival, wo man viel entdecken kann. Die Band, die ich schon kannte, die hat mich wieder schwer begeistert. Das waren Hellsongs. Weiß nicht, ob ihr die kennt. Die habe ich schon zweimal gesehen. Die gibt es auch schon seit Jahren. Die
noch nie gehört.
Ehrlich, sind es Schweden, die Metal-Songs covern. Aber
das wundert mich jetzt, weil ich kenne doch jeden Schweden.
Easy Listening Art. Und die haben hier in Nürnberg in einer alten Kirche gespielt. Und allein das fand ich von der Meta-Ebene schon super, dass eine Band, die Hellsongs heißt, in der Kirche Sympathy for the Devil spielt. Also, die haben eigentlich meistens spielen sie Maiden, Judas Priest, Metallica, Slayer-Songs, aber haben auch ein paar so Stones oder andere Klassiker im Repertoire und das ist wirklich wunderschöne Musik. Also die schaffen es wirklich, diesen doch recht bekannten Songs dann irgendwie so eine ganz neue Facette abzugewinnen mit wunderschönen Chorgesängen. Alle so ein bisschen hippie-mäßig, aber echt sehr cool.
Habe ich mir sofort
kann ich nur empfehlen. Haben 3 oder 4 Platten schon raus. Also
gibt's
da wusste ich, was mich
15 Jahren mindestens.
Ja, nie gehört.
Da wusste ich, was mich erwartet. Dann positiv überrascht haben mich zum Beispiel Marathon aus den Niederlanden. Junge Band, sehr laute Band. Irgend so eine Mischung aus Stoner Rock und fast so ein bisschen Grunge-mäßig, aber sehr energiegeladen. Auf jeden Fall ein Anspieltipp. Philipp, an dich habe ich gedacht, dir hätte The Pill auf jeden Fall gefallen. Die The haben Pill. Im Stereo gespielt. The Pill, 2 Mädels von der Isle of Wight. Also, du musst dich natürlich gleich an eine andere Mädels-Band denken. Die gibt es aber schon länger sogar. Auch sehr schön, also auch durch ein bisschen punkrockiger, also als wenn man es jetzt mit Wild Leg vergleichen möchte, ein bisschen geradliniger und punkiger, aber auch sehr schön. Mhm. Schöne Bühnenperformance. Absoluter Knaller waren dann Jules aus Birmingham, Philipp. Die hast du, glaube ich, in der Kneipe getroffen irgendwo vorher.
Nee, die habe ich danach getroffen im Wirtshaus.
Oder danach, ja. Grandiose Liveband, wahnsinnige Energie auf der Bühne. Muss man gesehen haben, kann man ganz schwer beschreiben. Also wenn man die Möglichkeit hat, die mal zu sehen, ich weiß nicht, ob sie einen ganz großen Durchbruch schaffen, dafür sind sie vielleicht ein bisschen zu provokant letztlich. Also die Sängerin tritt in, ja, so viel hat sie nicht angehabt, sagen wir es mal so. Und der Sänger sah aus wie Horst Weyerich. Ich weiß nicht, ob den jemand noch kennt. Mein großes Fußballidol aus den 70ern, 80ern, das beim ersten FC Nürnberg.
Kann ich bestätigen.
Ich habe ihm nach dem Gig dann gleich ein Foto gezeigt. Und er war total hin und weg. Und die ganze Band war aus dem Häuschen, haben dann das abfotografiert und fanden es sehr lustig, dass es einen Fußballer gab vor 40 Jahren, der hier genauso ausgeschaut hat. Aber sehr gute Band. Und
war sie waren auch hin und weg übrigens von den Biermaßen, die sie in Nürnberg auschecken.
Ja, das kann ich mir vorstellen.
Wow, what the fuck?
Dann habe ich noch die Wallners aus Wien gesehen. Das sind irgendwie, keine Ahnung, 5 Brüder und Schwestern plus ein Drummer oder so ähnlich. Die haben in der Katharinenruine gespielt, was schon von der Location her wahnsinnig stimmungsvoll und atmosphärisch ist. Und da hat es wirklich wunderbar reingepasst. So eine Art Dreampop, bisschen Shoegaze mit einer Sängerin, die auf so einem Podest stand, wie so eine Fee über den anderen thronte und da sehr sphärisch gesungen hat. Das war auch richtig schön. Ja, und dann habe ich noch eine isländische Band gesehen, Space Station. Die habe ich in Island witzigerweise verpasst letztes Jahr. Dann habe ich sie mal jetzt in Nürnberg angeschaut. Die waren auch noch gut. Also gab viel zu entdecken und man kann dieses Fest ja wirklich nur jedem ans Herz legen. Das hat wirklich internationales Niveau von den Bands her auch und von den Locations. Ganz tolles Festival, also ganz großes Kompliment wieder auch an die Macher, was die da jedes Jahr auf die Beine stellen, ist wirklich beeindruckend. Also kommt nach Nürnberg, kommt zu Nürnberg Pop, schaut euch das an, genießt die Stadt.
Trefft uns.
Kann es empfehlen.
Ja, Gruß auch an einen der Macher, den Simon Booker, der mich 10 Tage vorher noch gefragt hat, ob ich ein Panel moderieren möchte zu Frauenquote bei Festivals. Also ein einziges großes Fettnäpfchen, in das ich da hätte treten sollen. Und da war ich dann fast ein bisschen glücklich, dass mich der Matze kurz davor gefragt hat, ob ich mit ihm zu Helge Schneider nach Erlangen gehen möchte am gleichen Abend. Und ich schon zugesagt hatte. Und das war auch ein sehr schönes Konzert. Das ist über 10 Jahre her, dass ich ihn zum letzten Mal gesehen habe. Und er war in Höchstform und musikalisch wie von den Witzen her immer noch alles andere als altersschwach. Und dann bin ich noch weit gefahren, soweit mit der längste Roadtrip, den ich hier alleine unternommen habe, zu unserem Hörer Markus, der an dieser Stelle herzlich gegrüßt sei und dem ich auch nochmal und seiner Familie herzlich danke, dass sie mich aufgenommen haben bei sich in der Nähe von Krefeld. Denn in Oberhausen hat das die Common Thread Tour halt gemacht und das war ein Emo und Punk und Hardcore Lineup, das ich mir selber nicht schöner hätte zusammenstellen können und habe dann dort vor allem die Auftritte von natürlich Hot Water Music als Headliner genossen, die in absoluter Höchstform waren. Chuck Reagan scheint im Alter immer noch energiegeladener und noch pathetischer zu werden, also da kommen einem fast die Tränen und eine Band, die mir sehr, sehr im Herz liegt, The Hotelier heißen die, die haben sich nach langer Zeit wieder zusammengefunden, sind da auch aufgetreten. Ansonsten viele weitere Highlights, Strike Anywhere und mehr als man nennen kann. Aber es war vor allem ein super schönes Wochenende bei Markus. Dafür nochmal vielen Dank. Und ansonsten danke ich euch allen auch fürs Zuhören. Und wenn ihr uns bei Instagram abonniert, da habe ich ein Foto zusammen mit Markus gepostet. Aber vor allem gibt es da Fotos von unserer Plattensammlung zu sehen unter dem Handle Love is Noise Podcast. Das gleiche Handle haben wir bei Facebook. Auch da seid ihr herzlich eingeladen, uns zu folgen. Aber am schönsten ist es, wenn ihr uns wie Sandra eine E-Mail schreibt an loveisnoisepodcast@gmail.com und uns lobt oder kritisiert, uns Vorschläge macht und euch anderweitig kundtut. loveisnoisepodcast@gmail.com. Dann habe ich noch den Wunsch, dass ihr uns bewertet in der Podcast-App, in der ihr uns gerade hört und uns dort abonniert, damit ihr nichts verpasst. Und sagt doch bitte all euren Indie-begeisterten Freundinnen und Freunden, dass es uns gibt. Wie immer gibt es auch in den Shownotes dieser Folge eine Playlist mit Songs zu allen Releases, die wir heute besprechen. Und damit können wir ja gleich anfangen.
Indie News.
Eigentlich wollte ich ja nicht mehr über den Nahostkonflikt reden, aber für unseren ersten Beef des Monats muss ich es tun, denn Roger Waters, der größte Vollpfosten des alternen Rock nach Gene Simmons,
bitte?
Hat
Vorsicht.
nochmal nachgetreten.
Dünnes Eis.
Und unsere heilige Kuh Tom York beleidigt. In der Katie Helper Show sagte Waters auf York und dessen für viele unangenehm differenzierte Haltung zum Nahostkonflikt angesprochen, sprechen Sie mich besser nicht drauf an, um dann doch loszulegen. Er ist ein schüchterner kleiner Kerl. Ich denke, mit ihm ist man in unangenehmer Gesellschaft. Ich habe ihm viele Briefe geschrieben, wissen Sie? Auf die Frage, ob York jemals geantwortet hat, verriet Waters, ja, das hat er. Er hat geantwortet. Das kommt alles in meine Memoiren. Er wurde sehr, sehr schnippisch und versuchte, lustig zu sein. Mag natürlich auch sein, dass jemand, der es für witzig hält, auf seinen Konzerten Schweine mit Davidstern rumfliegen zu lassen, auch einfach nicht versteht, was Tom York ihnen da geschrieben hat. Der will wiederum inzwischen auch nicht mehr in Israel auftreten. Also so langsam hat das die ewige Kritik in Großbritannien Erfolg. Naja.
Naja, fuck off, you
Pink
crazy
Floyd
Diamond.
Fans unter euch.
Ja. Pink Floyd, eine der überbewertesten Bands aller Zeiten.
Hallo, danke. Dark Side of the Moon ist toll, aber ansonsten ist, kannst du mir auch gestohlen bleiben.
Ja.
Grüße an Raul.
Von okay, das gibt wieder Stelle. Böse Briefe.
Ihr erinnert euch sicher an Spencer Alden, liebe Hörerinnen und Hörer. Müsstet ihr, schließlich steht er nackt in eurem Wohnzimmerregal. Nachdem er 30 Jahre damit hausieren gegangen war, dass er das Nevermind Coverbaby ist, verklagte er Nirvana 2021 wegen Kinderpornografie und dem unermesslichen psychischen Schaden, den ihm das Ganze zugefügt hat. Wie wir berichteten, wurde seine Klage zweimal abgewiesen, doch 2023 ließ ein Berufungsgericht sie wieder zu. Und das Ergebnis ist nun jedoch, wer hätte es gedacht, das gleiche wie zuvor. Das US-Bezirksgericht in Kalifornien entschied am Dienstag, dass es sich bei dem Nevermind-Cover nicht um Kinderpornografie handelt und nicht annähernd der Definition des Begriffs entspricht, berichtet Billboard. Weder die Pose, der Fokus, der Schauplatz noch der allgemeine Kontext deuten darauf hin, dass das Albumcover sexuell explizites Verhalten aufweist, sagte Richter Fernando M. Olguin. In seinem Urteil. Ja, das ist auch so ein radikaler linker Richter wahrscheinlich, dem Namen nach würde der Präsident
sein. Von der Antifa.
Da Alden weiterhin die Möglichkeit der Berufung offen steht, war dies womöglich doch nicht das letzte Mal, dass wir über ihn geredet haben.
Er gibt nicht auf.
Schön, dass es noch ein paar Gerichte in Amerika gibt, die noch Recht sprechen. Und langsam tut er mir echt leid. Ich meine, der Dave hat doch Geld, gebt ihm halt was, weil er hat es ja anscheinend ganz dringend nötig, der arme junge Mann oder mittelalte Mann.
Aber war das nicht so, dass der schon eigentlich nicht wenig bekommen hat immer?
Ja, er braucht halt mehr, er hat es bestimmt investiert in was weiß ich was, Bitcoin.
Ich bin mir nicht sicher, ob er Geld bekommen hat, weil seine Eltern ihn ja damals praktisch verkauft haben für
Ja, aber später ist er ja damit rausieren so. Können, dass er das Nirvana-Baby ist.
Genau, aber von der Band hat er, glaube ich, nichts mehr bekommen.
Ja, aber er hat durch die Band, glaube ich, ganz gut verdient bisher oder ein paar Jahre lang.
Ja, genau. Ja. Also er hat das schon genutzt zunächst. Ja. Ja, kommen wir zu schöneren Nachrichten. Die 90er Alternative-Rock-Helden Sugar sind zurück. Nachdem Bob Moles Post Husker Du Band zuletzt durch neue Social-Media-Profile überrascht hatte, ließ man nun die Katze aus dem Sack. Über 31 Jahre nach ihrem letzten Konzert wird das Trio im Mai in New York und London wieder vereint auf der Bühne stehen. Außerdem habe man im Juni bereits neues Material aufgenommen, von dem nun auch ein Song namens House of Dead Memories zu hören ist, der sich logischerweise nicht sonderlich von Moles Solowerk abhebt, aber qualitativ auch nicht abfällt, würde ich behaupten.
Genau dasselbe steht bei mir, klingt im Prinzip auch nicht so viel anders als die Solo-Sachen. Die jüngsten zumindest, der Zwischenzeit hätte er mal so eine Elektrophase gehabt, so eine experimentelle Phase, aber hätte jetzt auch auf dem letzten Album ganz gut reingepasst. Aber ich finde, dass es trotzdem so diesen speziellen Sugar-Vibe hat. Also ich war gleich angefixt. Das ist nicht der Übersong, also Cobber Blue Qualität hat es noch nicht. Aber bin mal sehr gespannt, was den alten Herren noch einfällt.
Ich habe mir also notiert, Sugar, es kommt mir vor, als hätte ich den Song schon 10.000 Mal von 10.000 Band gehört, aber noch nicht von Sugar. Und von dem her ist er gut.
Ähnlich konsistent im Sound, aber wesentlich verlässlicher in ihrem Veröffentlichungsrhythmus sind Nottingham's Finest Sleaford Mods, deren neues Album The Demise of Planet X am 16. Januar erscheinen wird. Große musikalische Innovationen haben sie ihrem patentierten Sound in den letzten 10 Jahren nicht abgetrotzt, aber auch die Lead-Single The Good Life hält zumindest in puncto Gästeliste 2 Überraschungen bereit. Zu Besuch aus Birmingham sind die Artverwandten Big Special, deren Joe Hicklin hier den Refrain trillern darf, und Game of Thrones-Schauspielerin Gwendolyn Christie, die für eine an wütenden Kraftausdrücken reiche Strophe sorgt. Never change a winning team. Fand eine der besseren Sleaford Mod-Singles.
Ich finde es saucool. Also erstens, da wächst zusammen, was zusammengehört. Also Big Special und Sleaford Mods, das ist ja wirklich Arsch auf Eimer. Und ja, ich finde, dieser Gesang ist so ein schöner Kontrast zu diesem Gebratze, von diesem typischen Sleaford Mods Gebratze. Und Gwendolyn Christie übrigens nicht nur Game of Thrones, sondern auch die Schulleiterin in Wednesday. Ja. Star Wars hat sie mitgespielt. Also ich finde die großartig. Also großartig im wahrsten Wortsinne. Die ist ja 1,91 Meter, glaube ich.
Das ist, wow, das, okay, ist das Highlight, weil natürlich, wenn fucking Lady Brienne von Tarth vor sich hin fuckt, dann ist
ich
das
ganz, ich hatte sie mit langen Haaren fast nicht erkannt. Ich kenne sie immer nur mit kurzen Haaren.
Großes Flugtennis, also wirklich wunderbar. Fährt mal. Und ja, wie ich gesagt habe, Big Special und Sleaford Mods war bloß eine Frage der Zeit, bis man sich mal kollaboriert.
Noch produktiver als die Sleaford Mods waren offenbar Big Thief, deren Gitarrist Buck Meek im Interview mit der LA Times, angesprochen auf die eher zurückhaltenden Kritiken ihres gerade erst veröffentlichten Albums Double Infinity, mit folgender Aussage überraschte. Warte, bis du das Neue hörst, das wir schon fertig haben. Es ist anders, als du es erwartest. Ganz unwahrscheinlich ist es tatsächlich nicht. Veröffentlichten Big Thief 2019 ja bereits das sehr ruhige UFOF und das rockigere Two Hands innerhalb nur weniger Monate. Also, da könnte durchaus noch was kommen demnächst. Und vielleicht wäre es sogar besser so.
Ja, naja.
Wenn sich im Sound wieder ein bisschen was tut.
Wobei ich das letzte Album schon sehr schön fand.
Das letzte kommt dann nicht unbedingt in meine Jahrestop 10, sagen wir mal so.
Ja, bei mir derzeit auch nicht. Also ich lasse mich gerne noch umstimmen mit einem zweiten.
Das Jahr ist noch lang.
Noch gespannter bin ich allerdings auf das verlorene Grunge-Album Someone's Ugly Daughter von Mariah Carey aus dem Jahr 1995, von dem wir bereits in Folge 9 aus ihren Memoiren erfuhren.
Ich dachte, es ist von Chick.
Herausgekommen. Ja, das kommt ja jetzt noch. Herausgekommen war es schließlich mit Vocals einer anderen Sängerin unter dem Bandnamen Chick. Doch Carey scheint während der Promotour zu ihrem aktuellen eigenen Album nebenbei auch auf einen Release ihrer Version von Someone's Ugly Daughter hinzuarbeiten. In einem Interview mit SZA spielte sie bereits einen Song namens Hermit und bei Jimmy Fallon einen weiteren mit dem Titel Prom Queen. Sony habe ihr damals einen Release verweigert, aber sie habe es immer bereut und versucht nun, eine nachträgliche Veröffentlichung noch möglich zu machen. Habt ihr mal in den Ausschnitt reingehört?
Ja, den ich da... Den Fällen-Ausschnitt habe ich geguckt und ich fand den Song richtig gut. Also wirklich gut. Das ist schon geil, wenn jemand, der so eine R&B-Superstimme hat, mal richtig kratzig klingt oder auf Courtney Love macht.
Ja, es ist wirklich super wandelbar auch. Ne? Denkt man, traut mir ja gar nicht zu.
Ja, vielleicht kann sie es jetzt auch nicht
singen
mehr.
Singen kann sie ja, ne?
Ja, aber dass sie auch diese Technik beherrscht, dieses Raue.
Vielleicht macht dann Courtney Love ein Weihnachtsballadenalbum.
Das wäre voll gut. Das würde ich mir sofort kaufen.
Finn, wo wir waren vorhin schon bei Wednesday und Game of Thrones, Serienstar Finn Wolfhard auf Stranger Things Fame hat dieses Jahr nicht nur ein ziemlich gutes Soloalbum, das verdammt nach Guided by Voices klingt, herausgebracht. Er schreibt derzeit zusammen mit seinem Vater einen Film über die Replacements, eine der coolsten und kaputtesten Bands der 80er. Winona Ryder hatte den Kontakt mit dem Autor der großartigen Biografie Trouble Boys, Bob Mayer, hergestellt, die ich wirklich sehr empfehlen kann. Und eine Produktionsfirma steht wohl auch schon bereit. Finn hat selbst sagte Variety, dass er viel mit der Band gemeinsam habe, was ich ihm nicht wünsche, und dass eines der ersten Dates seiner Eltern bei einem Replacements-Konzert war. Habt ihr eine Beziehung zu den Replacements?
Da bin ich leider ein bisschen raus. Ich mein, man muss sie anscheinend mögen, aber ich kann nicht viel zu ihnen sagen. Ich kenne 2, 3 Hits, aber ich habe von denen kein einziges Album.
Ja, Hootie Nanny habe ich, glaube ich. Sorry, Ma, forgot to take out the trash. Müsst ihr mal gucken.
Das sind die Frühen.
Ich mochte aber auch dann Paul Westerberg ganz gern. Also was der Solo danach gemacht hat. Das war so Anfang der 90er, auch ein paar schöne Platten rausgebracht.
Ich habe vor Jahren für einen Freund mal eine Replacements für Einsteiger-Playlist gemacht. Die kann ich in den Shownotes verlinken, dann kann der Philipp sich auch
ja, schlagen. Ja, mach er mal, dann kann ich mal ein bisschen Gehalt zu meinem
so eine Band, lohnt sich die zu entdecken, glaube ich.
Okay.
Auch jetzt noch.
Den kaufe ich mal am Best-of.
Zum Schluss unschöne News von der Oasis Reunion. Gitarrist Paul Bonehead Arthurs hat Anfang des Monats seine Prostatakrebsdiagnose öffentlich gemacht und ist vorerst aus der Tour ausgestiegen. Ersatz haben Oasis in Liam Gallaghers Tourgitarristen Mike Moore gefunden, der inzwischen bereits die Shows in Asien und Australien absolviert hat. Bonehead spricht nach eigener Aussage inzwischen gut auf seine Behandlung an und plant schon nächstes Jahr in Südamerika wieder auf der Bühne zu stehen. Wir wünschen gute Besserung und liebe Hörer über 40, die Statistik sagt mir, dass ihr sehr viele seid. Tut euch und euren Liebsten einen Gefallen und geht doch zur Vorsorgeuntersuchung.
Tut das.
Philipp, nicht der Prostatakrebs, sondern sein offenbar sehr gefährliches Tonstudio sind einem anderen Menschen zum Verhältnis geworden.
Ja, wer weiß.
Du wolltest noch ein paar Worte.
Ja, ich nutze ja diesen Indie-Podcast immer für Indie-News. Nein, aber ich muss euch mal...
Wenn du es nicht gemacht hättest, hätte ich gemacht.
Danke, weil okay. Du bist ja ein bisschen älter wie ich, aber ich war damals 16 oder 17, war mir sicher, dass es nichts Besseres auf der Welt als Punk und Grunge gibt. Kurze und bündige Gitarrenarbeit schien mir einfach cooler und kompromissloser als das nächste 10 Minuten Metal-Solo oder die Seitenexzesse aus den 60ern und 70ern. Ja, und dann fiel mir irgendwann Alive 2 von Kiss in die Hände und der Song Shock Me ins Ohr. We gonna turn the microphone over to Ace Frehley. Und für mich war es mehr als eine little surprise tonight. Es war die Wiederentdeckung des Gitarrengottes. Sein flirrendes Solo auf Shock Me und dazu sein lakonischer Gesang haben mich gepackt und nicht mehr losgelassen. Wer weiß, wie sein Leben verlaufen wäre, hätte er damals 72 nicht auf die Kleinanzeige in der Village Voice reagiert, in der stand, Leadgitarrist gesucht, auffällig und begabt, Album erscheint in Kürze, bitte keine Zeitverschwender. Nein, Ace war wahrlich kein Zeitverschwender, er war vielmehr derjenige, der Kiss neben all dem Zirkus, den Spielfiguren und dem Kommerz auch musikalisch etwas gab, etwas Besonderes aus der Band machte und Kiss mit seinen zackigen, messerscharfen Solos und Riffs eigentlich zu Kiss machte. Und ganz klar, die rauchende Gitarre als Raketenabschussbasis ist eine Ikone. Ace war eigenwillig, wirkte oder war ständig zugedröhnt, aber an den Seiten immer virtuos. Wahrscheinlich der wichtigste Gitarrist meines Lebens. Seines hat Paul Daniel Frehley am 16. Oktober mit 74 Jahren verloren und mir kamen die Tränen, als ich davon erfahren habe. Darum Farewell Ace, see you in space.
Muss ich kurz anschließen? Wie du schon charmant erwähnt hast, bin ich ein bisschen älter. Also für mich war es wirklich echt ein Held meiner Jugend. Normalerweise lässt es mich immer so relativ kalt, wenn irgendwelche Musiker irgendwann mal sterben. In dem Fall hat es mich tatsächlich auch erwischt ein bisschen, weil es wirklich, übrigens heißt der Ace Frehley, nicht Frehley.
Ja, ich sag trotzdem Frehley.
Nee, da hast du aber Frehley.
Da, wo ich herkomme, sag mal Frehley.
Also für mich auch eine ganz, ganz prägende Gestalt. Einfach, ich fand ihn auch von den vier Original-Kiss-Mitgliedern mir damals zu meinem, wie alt war ich da, 10 oder so, die 4 Solo-Alben schenken lassen.
Seins war das Beste.
Natürlich. Und Seins war mit Abstand das Beste. Und ich mochte den auch wirklich, weil er immer so... einerseits so lustig war, aber dann auch so was Mystisches hatte. Und im Gegensatz zu dem Griesgram Gene Simmons war ja immer so dieses ausgleichende Element. Es gibt ja sensationelle Videos von irgendwelchen Talkshow-Auftritten, wo er seinen berühmten Lacher loslässt, The Ork, wie man es nannte. Und es ist wirklich Wahnsinn. Und er war ja noch sehr, sehr produktiv. Er hat wieder erst, glaube ich, vor 2 Jahren oder vor einem Jahr wieder eine neue Solo-Platte gemacht, die ich mir immer noch schon gekauft habe. Aus Nostalgiegründen, also da wäre noch einiges gekommen, glaube ich. Und dann ist er ja leider gestürzt und hat sich eine Gehirnblutung zugezogen und der dann verstorben ist. Also Ruhe in Frieden, Ace Frehley.
Mein einziger Bezugspunkt zu Kiss ist In the Garage von Weezers blauen Album. Und ich bin mir relativ sicher, dass Rivers Cuomo da Ace Frehley singt.
Aber ich Paul sagt ja Ace Frehley, aber...
Paul Stanley sagt aber auf Alive 2 Ace Frehley.
Nein, Frehley.
Frehley.
Ach, ich hab's ja bloß 2 Millionen Mal gehört.
Schreibt uns,
würde ich gerade sagen.
Schreibt uns in die Kommentare.
In the Album Reviews.
Uli fängt viel zu selten in diesem Segment an, aber wenn sich die alten Helden die Klinke in die Hand geben, dann muss ich auf dich verweisen.
Vielen Dank.
Wen hast du im Gepäck?
Natürlich die Lemonheads mit ihrem neuen Album Love Chant. Ja, der Oktober 2025 war für Lemonheads-Fans tatsächlich ein wahrer Wonnemonat. Nach Even Dendos lang erwarteter Biografie Rumors of Demise, die staunen ließ, an was sich der inzwischen nach Brasilien ausgewanderte Drug Buddy überhaupt noch so alles erinnern kann, schenkt uns der einstige Posterboy des Grunge nun auch noch neue Musik. Das bislang letzte unter dem Bandnamen veröffentlichte Studioalbum datiert tatsächlich von 2006. Ihm folgten nur mehr zwei routinierte, aber eher wenig inspirierte Cover-Plattenfingerübungen und die einst mit einem 50-Dollar-Walkman aufgenommenen Hotel-Sessions, die sich in ihrer bescheidenen Soundqualität doch eher an die Die-Hard-Fans richteten. Auch Love Chant, das offiziell neunte Lemonheads-Studioalbum, kann es zwar nicht mit den Klassikern der 90er aufnehmen, beschert unter Mithilfe alter Weggefährten wie Jay Maskis, Juliana Hatfield, Adam Green und Nick Salomon von Beavis Front aber doch einige Glücksmomente, die man sich so kaum mehr zu erhoffen gewagt hätte. Mit dem etikettenschwindelnden Opener 58 Seconds Song gelingt dem stimmlich nach wie vor sehr fitten Dendo ein charmanter Power-Pop-Tune. Die gniedlige Vorab-Single Deep End gefällt durch ihre lässige Ruppigkeit, leidet aber ein bisschen unter einem etwas zu aufdringlichen Gitarrenriff. Der dezent psychedelische Titeltrack entwickelt mit seinem pulsierenden Rhythmus und dem repetitiven Gesang eine fast schon hypnotische Wirkung. Togetherness is All After beweist des 58-jährigen Gespür für melancholische Indie-Hymnen, Cellphone Blues und das leider per Fade-Out etwas zu abrupt beendete In the Margin rocken wie in guten alten Zeiten. Während das verträumte The Key of Victory vom filigranen Gitarrenspiel des brasilianischen Produzenten und Multi-Instrumentalisten Apollo Novi lebt. Da macht es auch fast gar nichts, dass Durchschnittssongs wie das holprige Be-In, das erst von Synthie-Bläsern etwas aufgepeppte Marauders mit seinem gruseligen Gitarren-Solo oder der zähe Closer Rocky das Niveau nicht über die komplette Spielzeit halten können. Insgesamt aber ein unprätentiöses, grundsympathisches und lässig hingerotztes Comeback-Album, das sich um keine Erwartungshaltungen schert und als Soundtrack zum Buch prima funktionieren dürfte. Auch wenn man irgendwann wohl doch eher It's a Shame About Ray oder Come on Feel auflegt.
Wie ihr später noch merken werdet, bin ich heute ein bisschen auf Krawall gebürstet und dieses Album hat tatsächlich einen gewissen Anteil daran. Oh. Die Lemonheads haben, wenn auch keine perfekten Alben, aber doch ein paar meiner liebsten Songs überhaupt gemacht. Ihr letztes Album, du hast es erwähnt, von 2006 mit Carl Alvarez und Bill Stevenson von den Descendants eingespielt, hatte zwar gar keine Hits, war für sich genommen, aber neben Shame About Ray das konsistenteste, zu dem ein Druffi wie Dando überhaupt fähig ist. Und dass nun dieses, zwar mit Gaststars gespickte Album, aber über weite Strecken Lust, Melodie und Einfallslose, Love Chant, die Frucht von 20 Jahren des Wartens darstellen soll, macht mich ebenso fuchsig wie die Leute, die in den letzten Wochen seine fahrigen Konzerte mit ansehen. Das ist nicht immer mal Dandos Schuld per se, denn was sich ein erfahrener Produzent wie Bryce Goggin auf Pavement-Fame dabei gedacht hat, Dandos Stimme bei so vielen Songs durchgehend und unsauber zu doppeln, sodass sie kaum noch mit den Instrumenten überhaupt interagieren kann, das ist mir relativ schleierhaft. Gut klingen tut es genauso wenig wie die teils katastrophalen Gitarren-Soli, die über dieses Album verstreut wurden, aber nur selten etwas mit seinen Songs zu tun haben scheinen. Bevor ich mich zu sehr in Rage rede, Philipp, lasse ich dich erstmal ran, aber ich habe noch einiges loszuwerden.
Ich habe überhaupt nichts. Ich kann nämlich keine Substanz beitragen. Ich hatte in den letzten Tagen einfach keine Zeit, um mir die Platte so anzuhören, wie ich sie mir anhören müsste, um beurteilen zu können, ob das jetzt gut, ungut oder überflüssig ist. Was ich bisher nach einem Durchlauf sagen kann, ja, wenn es fast 20 Jahre für diese 11 Songs gebraucht hat, dann hätte ich diese 11 Songs nicht wirklich alle gebraucht, weil bisher keiner davon bei mir so richtig hängen bleiben wollte. Aber wie gesagt, ich verwende hier die Konditionalform, das heißt, ich lege mich noch nicht fest. Ich werde mir sicher noch die Zeit nehmen. Ich will nicht schon wieder Majestätsbeleidigungen begehen und die Platte nochmal gebührlich hören, aber bisher bin ich eher im Team Max.
Also es ist lustig, die Meinungen gehen wirklich sehr auseinander bei dieser Platte. Also sowohl was die Rezensionen betrifft, als auch Grüße. Mein Chef findet es nämlich super, der hat mir kürzlich gesagt, er findet es sogar besser als die 90er-Jahre-Platten, mit denen er nicht so viel anfangen konnte.
Wenn der jetzt sehen könnte, so, wie wir gerade eben mit Augen rollen.
Er hört hoffentlich zu.
Double Face Palm hat er von mir bekommen.
Oh, Sebastian!
Also ich bin irgendwo in der Mitte, wie ich es eigentlich gesagt habe. Ich finde, Ich habe mich gefreut, ihn wiederzuhören. Ich finde stimmlich, auch diese gedoppelten Stimmen beim ersten Song zum Beispiel, finde ich total schön. Ich höre das aber jetzt auch nicht, dass das neben der Spur ist. Vielleicht hast du einfach eher das Musikergehör als ich Nicht-Musiker.
Dadurch, dass es so unsauber ist, klingt es einfach, ja, so völlig losgelöst von der Musik drunter. Aber ich, das ist gar nicht der Opener geht okay, und die für Dandos Verhältnisse eher unmelodischen Deep End und In the Margin sind glatt die Highlights dieses Albums. Be In hast du mittelmäßig genannt. Das ist für mich der schlechteste Song, den ich dieses Jahr gehört habe. Also Dando pennt fast ein beim Singen, die Akustikgitarre ist völlig im Mix vergraben, während die Leadgitarre da uninspiriert herumimprovisiert und das Schlagzeug ohne jeden offensichtlichen Anlass, wie bei Cellphone Blues dann später auch noch, plötzlich unvermittelt einfach davon galoppiert. What the fuck, Alter.
Alter.
Womit wir dann auch beim einzig echten Highlight in Form der Halbballade Togetherness is All I'm After sind.
Fällt mir auch ganz gut. Ja.
Groß und das Solo nur halb verkackt ist. Doch sofort ist die Harmonie wieder dahin, wenn sich das ohnehin im Lo-Fi-Sound dahingeschrubbte Marauders gänzlich in willkürlichen Akkordfolgen und einem lyrischen Erguss auflöst, den ich zitieren muss. Turtle meat, chicken, corned beef, ham, duck, turtle meat. Chicken, corned beef, ham, duck and turtle meat. Chicken, corned beef, ham, duck and pigeon. Das ist so genial, dass es noch dreimal wiederholt wird. Aber diesen Vortrag erspare ich euch, anders als Dando. An Uninspiriertheit zu toppen ist das nur noch durch die folgende lyrische Bankrotterklärung des Titelsongs, der 34 Mal die Zeile Tell Her The Way wiederholt. Pete Doherty ging nach Frankreich, wurde clean, dick und rettete seine Karriere. Dando ging nach Brasilien, ist immer noch druff, mittlerweile auch dick und tritt sein Erbe mit Füßen. It's a shame about Evan.
Trotzdem würde ich gerne mal wissen, wie Taubenfleisch schmeckt.
Ich finde es große Poesie.
Aber dass ihr keine Ahnung habt, beweist ja auch das nächste Album. Das Hype-Album des Monats, wenn nicht des Jahres. Call me Nostradamus, Bitches. Hate to say I told you so. Chabos wissen, wer der Babo ist. Für diese Momente lebt man ja als Musikkritiker, wenn das versammelte internationale Feuilleton einem plötzlich zu Füßen im Staub liegt und schluchzend schreit. Du hattest recht, Max, wie konnten wir so taub sein? Führe du uns ab hier mit deinem unfehlbaren Geschmack zum Next Big Thing. Aber ich fürchte, wenn ich es an dieser Stelle nicht erwähnen würde, hätten selbst unsere treuesten Hörerinnen und Hörer vergessen, dass ich 3D Country, den Vorgänger von Getting Killed, der Band Geese aus New York 2023, auf Platz 3 meiner Alben des Jahres hatte. Und jetzt rufen die Pitchfork-Redakteure bei mir an, statt bei Geese, um sich für die 6.8 von damals zu entschuldigen, die sie nun mit 9.0 und Best New Music hoffentlich wieder gut gemacht haben. Dabei ist Getting Killed höchstens minimal besser als 3D Country. Warum, möchte ich gleich noch näher qualifizieren, aber wollt ihr euch vielleicht auch erst noch um Verzeihung bei mir bitten?
Nö.
Doch, ich schon. Nein, im Grunde nicht.
Aus Prinzip.
Nee, weil ich dachte eigentlich, meine Jahrestop 3 wäre eigentlich schon, dann denke ich nichts mehr zu rütteln und dann kommst du mit Gies daher. Vielen Dank auch.
Also ich muss auch gestehen, dass ich zu 3D Country nicht so den Zugang gefunden habe. Genau. Also Cowboy Nudes war ein cooler Song, aber und dann bin ich eigentlich mit ein bisschen Widerwillen an die Platte ran, weil ich sie irgendwie abgespeichert hatte als nicht so mein Ding. Und dann
wisst ihr noch, was ich gesagt habe? Ich habe gesagt, 3D Country in allen Ehren, aber das ist Genöle von diesem Sänger Cameron Winter, musste man ertragen können.
Und plötzlich?
Und plötzlich höre ich das einmal und es hat mich sofort gepackt. Also
das, weil er nicht mehr nölt.
Musik, die mich auf so eine angenehme Weise überfordert. Also ich kapiere sie nicht, aber es erreicht mich, weil es so herrlich versponnen ist.
Ach, nee, es ist so, weil er macht jetzt Gesänge, er kann ja cool croonen, kann aber auch Punk krächzen und macht den Indie-Schnuffel und alles in einem.
Also ich habe lang überlegt, also an wen mich diese Band erinnert. Und zum einen, das ist jetzt nicht so spektakulär, komme ich hier bei den Talking Heads bzw. David Byrne raus. Und dann habe ich wirklich schlaflose Nächte mit verbracht, weil ich dachte, verdammt, diese Stimme erinnert mich an irgendjemanden, Und habe dann wirklich lang gebraucht. Und dann habe ich es tatsächlich, so halb im Traum, ist mir dann die Band eingefallen, an die sie mich erinnern. Hört es euch an. Clap your hands, say yeah. Alec Ounsworth. Mhm. 1:1 dieselbe Stimme. Und die mochte ich auch schon sehr gern.
Jetzt, wo du sagst, ja. Wenn ihr euch gerade fragt, worüber wir hier diskutieren, fange ich nochmal von vorne an.
Ja.
Geese gründen sich 2016, als die Mitglieder noch alle so um die 15 sind, in Brooklyn und veröffentlichen 2021 ihr offizielles, noch sehr gewöhnliches Debüt. Doch wachsen sie in den beiden folgenden Jahren nicht nur als Instrumentalisten, sondern entwickeln auch eine eigene künstlerische Vision, die sie 2023 im Album 3D Country dann bahnbricht. Hierzu zitiere ich mich einfach mal selbst. Die Entwicklung von Geese vom drögen Post-Punk ihres Debüts zum spannendsten Rockalbum des Jahres 2023 mit Betonung auf Rock hätte Hans-Christian Andersen nicht märchenhafter beschreiben können. Aus dem hässlichen Entlein ist eine stolze nun ja ganz geworden, die lustvoll in Konventionen und Klischees badet, um sie im nächsten Atemzug umso genüsslicher über den Haufen zu werfen. Während er antike und gegenwärtige Götter beschwört, ist Frontmann Cameron Winter mal ein Ritter auf dem Kreuzzug oder ein Cowboy auf psychedelischen Drogen und verkörpert seinen lyrischen Größenwahn dabei in einer Gesangsleistung, die Mike Patton in ihrem Facettenreichtum alt aussehen lässt. Dazu gibt es Gospelchöre und halsbrecherische instrumentale Breaks, als würden The Mars Volta Van Morrison covern, um dann doch mehr wie die Strokes oder Stones zu klingen. Man muss es gehört haben, um es zu glauben. Nicht genug Leute haben es gehört, doch das änderte sich um den Jahreswechsel, als Cameron Winter sein ziemlich zerschossenes Soloalbum Heavy Metal veröffentlichte und nach hervorragende Kritiken einsammelte. Und wenn man sich nun den Opener von Getting Killed, das ebenfalls ziemlich kaputte Trinidad, zu Gemüte führt, hört man eine Band, die sich ihre Stärken bewahrt, aber noch mehr Mut getankt hat, Grenzen auszuloten, wenn Winter zwischen Saxophonfetzen über einen krummen Takt von Autobomben und seiner toten Familie schreit. Das ist ja ein Opener, der einen erstmal abschrecken kann und der doch ein paar Hördurchläufe braucht. Wie ging es euch damit?
Ich finde den geil.
Ja.
Ist er ja.
Der hat mich nicht abgeschreckt, der hat mich sofort reingezogen.
Okay.
Ja. Und dann hat mich das Scheißalbum nicht mehr losgelassen. Bis heute nicht.
Also es wird danach schon wesentlich bekömmlicher mit den
Hits.
Folgenden Classic-Rock-Imitationen Cobra und Husbands. Trotz ähnlich apokalyptischer Bildsprache gehen die da mit ihren Überrefrains sofort ins Ohr, ohne zu irgendeinem Zeitpunkt auf eine vorhersehbare Melodie bauen zu müssen. Das ist auch so das Besondere dieser Band, dass man einfach, man hat das so noch nicht gehört in dieser der Kombination dieser Stilmittel.
Ich könnte jetzt recht geben, aber ich mag nicht, du hast meine Lemonheads zerschmettert. Sage jetzt aus Trotz nichts. Aus Prinzip
sage jetzt nein.
Winter ist natürlich der Fokus hier mit seinem außer Rand und Band geratenen Gesangsfeuerwerk. Er stiehlt jedem die Show und trägt besonders diese skizzenhafteren Songs wie Islands of Man quasi im Alleingang. Doch spätestens beim etwas flotteren Titelsong merkt man, dass Drummer Max Basin mit seiner atemberaubend vielschichtigen Performance hier eigentlich der eigentliche Star dieses Albums ist. Also so verspielt, so technisch vielseitig, das ist eine Ohrenweide, da auf die einzelnen Instrumente zu hören. Später im letzten Song jammen ja alle noch ein bisschen, beziehungsweise wirken manche Momente des Albums auch gejammt und dann zeigt auch der Bassist sein Können und die Winter sorgt ja auch für Klavier und alles Mögliche.
Du hast mir das Wort Ohrenweide geklaut, ich hab's nämlich auch aufgeschrieben gehabt, aber toll.
Dann lasse ich dir kurz den Vortritt, bevor ich dir noch mehr
Nein,
streitig mache.
Mach ich weiter, aber ganz ehrlich, ich finde, das Album ist eine einzige Sensation. Also, ich kann es nicht anders sagen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich damals Is This It von den Strokes auf Anhieb als Meilenstein erkannt hätte. Das Album war natürlich cool auf der Stelle, aber es brauchte seine Zeit, bis ich erkannte, dass es was Wegweisendes ist. Und ich habe neulich eine Kritik über Getting Killed gelesen im Internet. Da hieß es, diese Platte fördert mit jedem Hören neue Wunder zutage und wächst, als ob es keinen Morgen mehr gäbe. Und ich sag, genau so ist es. Ich bin mir sicher, dass wir uns... ich benutze eigentlich nie Worte wie genial oder Geniestreich für modernen Rock'n'Roll zumindest nicht. Allenfalls bei Jack White. Aber für dieses Album ist es mindestens genialisch. Und es wird mich noch lange verfolgen.
Jetzt hast du mir meinen letzten Absatz weggenommen. Also was Getting Killed an der Struktur und Rockigkeit seines Vorgängers fehlt, das macht es an Langlebigkeit wieder weg. Denn es ist wirklich so, man entdeckt mit jedem Hören in seinem Ideenreichtum was Neues und möchte jedes Mal anerkennend den Hut ziehen. Ich kann nur jedem empfehlen, das mal selbst auszuprobieren. Und so langsam müssen sich Death Heaven warm anziehen, wenn sie noch mal ein Album des Jahres bleiben wollen.
Aber unser Konsensalbum des Jahres, glaube ich, haben wir gefunden.
Ah, wer weiß.
Das nächste wird es definitiv nicht.
Oh ja, ich steige jetzt aus.
bin da jetzt echt, Philipp. Ja, okay, wieder mal einleiten mit den Worten des großen Hans-Peter Baxter. Hyper, hyper. Also ab zur nächsten ehemaligen Hype-Formation aus England. Auch wenn es bei denen schon länger her ist. Und eigentlich müsstest ja du hier ran, Uli, denn...
Ich habe das Debüt schon gemacht. Wollte dir auch mal die Ehre überlassen.
Genau, die waren ja letztes Jahr deine, ich glaube, Drittplatzierte mit in der Jahrestop 10, ne? Mit Prelude to Ecstasy, ja. Wobei unsere Meinungen, ich weiß es auch noch, auseinandergingen. Max, du hast sie zwar gemocht, aber hast ihren Sound ein bisschen als zu, manchmal zu Disney-haft beschrieben, glaube ich. Bei mir haben sie es knapp nicht in die Top 10 damals geschafft, aber es war immerhin 2024 eine der unterhaltsamsten und kurzweiligsten Platten für mich. Jetzt also kippen die fünf Brixton Babes trotz zwischenzeitlicher Burnout-Zustände bereits ihren Zweitling nach, From the Pyre. Man sollte wissen, sie stammen aus dem gleichen Clubumfeld wie Wet Leg, die ja ihrerseits auch kürzlich den Nachfolger von einem Hype-Debüt rausbrachten. Allerdings haben sich Wet Leg deutlich mehr Zeit dafür gelassen. Hätten sich The Last Dinner Party auch mehr davon nehmen sollen? Um meinen ersten Höreindruck zu schildern, ich dachte mir, ja. Und ich meine, selber schuld, wenn man den Erstling zum Präludium einer sich anbahnenden Ekstase erklärt, dann assoziiert mein Primatenhirn dann eben unmittelbar das Ganze mit dem Koitus. Nach dem Vorspiel erwarte ich einen ordentlichen Höhepunkt. From the Pyre bleibt mir diesen...
Schon nach dem Vorspiel.
From the Pyre bleibt mir diesen Orgasmus irgendwie schuldig. Wie sieht es mit euch aus? Seid ihr gleich gekommen, oder...
Ich lasse mal den Uli.
Ach, ich sage heute gar nichts mehr. Also soll ich was dazu sagen oder willst du erst noch fortfahren? Ich würde die Verteidigungsrede natürlich halten.
Gut, lass mich noch ein paar Absätze sagen, weil ich muss zugeben, ein Album mit den Worten Here comes the apocalypse and I can't get enough of it einzuleuten ist schon cool. Also der Queen'sche Pomp mit merkurischer Theatralik, die Kate-Bushigen Sirenengesänge, die boische Exzentrik, der Glam um des Glams willen, all das wird hier ausladend zelebriert. Immer noch eine Brian May Gitarrenschippe obendrauf, die aberhaften Hooks und Ovo-Melodien inklusive und Harmonien. Ja, aber Moment mal, das kommt mir irgendwie bekannt vor, vom Debütalbum. Euch nicht auch?
Ja, ich, wie gesagt, ich konnte ihm nicht so viel abgewinnen wie ihr damals und ich fand diesen perfekt ausformulierten Sound jetzt, ja, Disney trifft es eigentlich ganz gut. Steril war, glaube ich, damals meine Formulierung. Also so Florence and the Machine ohne die verwunschene Atmosphäre, meets aber ohne die ganz großen Melodien. Und auch hier will sich jetzt trotz aller Dramatik kein so rechter emotionaler Sog entfalten. Wenn ich auch manche Haken, die das Songwriting in den letzten Drittel der Songs schlägt, spannender finde als auf dem Debüt, über den abrupten Wechsel zu Schunkel-Country im Refrain von der ersten Single, This is the Killer Speaking, da haben wir schon mal gesprochen. Wie auch die auf Französisch gesungene Bridge in Rifle mit brillantem Harmoniegesang. Ja, das ist schon toll gemacht.
Jetzt hast du mir gerade eben...
Diese Harmonie...
Ja, jetzt hast du mir meine beiden... Also, weil ich wollte auch so sagen, ne, bitte nicht... Stücke wie Rifle ziehen mich natürlich in ihren Bann, wenn hier Yellow Submarine Beatles zu Josh Homme Gitarren tanzen und eben auch This is the Killer Speaking ist für mich tatsächlich einer der Songs des Jahres und für mich sogar einer der besten Alternative Country Songs der letzten 10 Jahre bestimmt.
Ich bin auch, warm geworden langsam. Gut. Aber dieser Harmoniegesang, der ist in Woman is a Tree dafür umso unerträglicher. Ganz, also der Fußnägel-Hochrollen-Moment des Jahres. Ob gewollt oder nicht, hier setzt sich mit den halbgaren Melodien von I Hold Your Anger und der langweiligen Showtunes-Ballade Sail Away auch die Durststrecke der Platte fort. The Skies hat allerdings Glück, dass ich ein Herz für 80s-Power-Balladen mit großen Refrains habe und Inferno ist dann ein bisschen unscheinbar für den letzten Song einer solchen Platte, aber tut auch. Und so finde ich, dass From the Pyre minimal gelöster und freundlicher als der Vorgänger klingt und auch bei den Songs mithalten kann, aber mein Herz berühren, das tun sie auch weiter nicht nachhaltig. Dafür bleibt mir der Sound einfach zu perfekt und steril.
So, jetzt sage ich auch mal was.
Aber ich komme auch noch mal dran, ne?
Nee.
Ja, jawohl.
Nee. Du bist fertig.
Nach dir.
Ich gebe zu, dass diese Mischung aus operettenhafter Theatralik, barocken Bombast und melodramatischen Indie-Balladen, ich habe es alle schon genannt, im Geiste von ABBA, Kate Bush, Amanda Palmer könnte man noch nennen, Florence and the Machine, es hat den Überraschungseffekt dieses spektakulären Debüts ein bisschen verloren. Da gebe ich euch recht. Aber ich finde, es hat seinen Zauber nicht verloren. Und auch wenn es so ein bisschen manchmal düster klingt, so einen leichten Gothic-Touch aufweist, Ich finde, Sängerin Abigail Morris hat aktuell eine der ausdrucksstarksten, ausdrucksvollsten Stimmen. Die Kompositionen sind kunstvoll und üppig instrumentiert, aber nie überladen. Philipp, Set It, This Is The Killer Speaking ist für mich einer der Songs des Jahres. Die zweite Single, The Size, Second Best, das schwelgerische Count the Ways, das ungewohnt kratzbürstige Rifle und, ich betone, die Klavierballade Sail Away mit ihrem Chorgesang sind weitere Highlights dieses mehr als würdigen Nachfolgers zu Prelude to Ecstasy. Und selbst wenn sie im esoterisch angehauchten Woman is a Tree mal nach Adiemus klingen, hat es seinen Charme. Überhaupt haben die Londonerinnen bereits ihren ganz eigenen Style gefunden und sind auf dem besten Weg, mit ihrem selbstbewussten Feminismus zu Role Models einer ganzen Generation zu werden. Und ich habe mir Karten gekauft für das Konzert in München nächstes Jahr und werde sehr stolz dahin gehen und werde mich in euer aller Namen entschuldigen.
Tut mir leid, aber ich muss den Podcast länger machen, weil ich muss sagen, dass, Uli, ja, aber der Bogen zum Musical wird aber auch überspannt. Weil
beim und ich hasse Musicals.
Ja, beim Opener Agnus Dei oder auch bei Second Best, also die klingen beide, als hätte man Chins Diamond nebst Meatloaf exhumiert und durch den Andrew Lloyd Webber Fleischwolf gedreht. Also ist es noch Kitsch oder kann das weg? Weil ich sag mal, Opulenz kaschiert häufig halt auch Einfallslosigkeit und wenn dann der Bombast die Kreativität bombardiert, dann ist halt alles andere als originell angesagt. Und wenn das Album schon From the Pyre und die Band The Last Dinner Party heißt, dann muss ich auch noch die schmackhafte Analogie zum bayerisch-österreichischen Scheiterhaufen bringen. Also wer das Scheiterhaufen nicht kennt, das ist eine Mehlspeise für die armen Leute. Das ist harte Semmeln, werden mit Milch und Eiern vermischt, mit Äpfeln, Rumrosinen, Zimt und Zucker veredelt und das Ganze in den Ofen geschoben. Will heißen, ein Gericht mit altbackenen Grundzutaten, dazu ein paar süße Toppings als Zuckerguss. Deswegen hätte From the Pyre einfach auch Prelude to Ecstasy Teil 2 heißen können. Die Zutaten sind bekannt, inzwischen bestens bekannt. Dazu ein paar neue Gewürze zum Einsatz, aber überhaupt keine Überraschung. Aber, wie du, Uli, richtig gesagt, das Teil macht immer noch Laune, weil die Köchinnen haben noch großen Bock drauf und das Ganze schmeckt immer noch gut. Jetzt habe ich Sex und Essen gebracht. Ich glaube, die beiden wichtigsten Bezüge zum Barock. Und The Last Dinner Party sind ja barocke Indie-Rock oder Bar-Indie-Rock. Die interessante Frage ist für mich dann, wie lange das noch gut geht, bevor es irgendwann fad wird. Deswegen denke ich mir, Album Nummer 3 dürfte dann zum Lackmustest werden.
Also ich finde es nicht, es ist nicht so konventionell, dass es Gefahr läuft, fad zu werden. Dafür sind die Songs schon eigenwillig genug strukturiert und keine 0815-Melodien, das gestehe ich ihnen alles zu. Nur das Feeling kommt halt nicht rüber. Aber Uli, während Philipp jetzt über Essen gerade geredet hat und immer mehr das R gerollt hat, habe ich nochmal im Newsarchiv gegraben hier und sei vorsichtig. In Folge 34 haben wir berichtet von einer Show in Lincolnshire, bei der sich einige männliche Konzertbesucher außerdem über seltsames Verhalten der Security beschwert hatten. So seien sie beiseite genommen und ausgefragt worden, warum sie alleine das Konzert besuchten,
seit wann
sie die Band unterstützen würden und welches ihr liebster Song sei. Also bereite dich bitte.
Kann ich alles. Außerdem gehe ich nicht alleine hin. Ich stelle mich auch ganz weit hinter und verhalte mich unauffällig. Und sing vielleicht ein bisschen mit. Bei This Is The Killer Speaking singe ich ein bisschen mit. Ja, ich sehe schon, wir kriegen heute keinen Content hin. Aber ich finde...
Doch, ich habe doch gesagt, gute Platte, schön. Aber...
Ich finde es auch weiterhin nicht schlecht.
Nicht so schlecht wie Lemonheads.
Nee, auf keinen Fall. Ja, dann bleiben uns noch dem Uli und mir, euch zwei weitere Alben ans Herz zu legen, wenn auch etwas kürzer. Meines ist das zweite Album der irischen Band Sprints, All That Is Over. Sex Sells, aber auch Romance reicht bisweilen aus, wie die einst düsteren Dubliner Postpunks von Taints DC letztes Jahr mit ihrem Aufstieg zu Weltruhm erfahren durften. Dass ein solcher Aufstieg mit romantischem Eskapismus einhergehender Imagewandel nicht jedermanns und Fraus Sache ist, stellen ihre Weggefährten Sprints nun jedoch auf ihrem zweiten Album fest. All's fair in love and war, but what if I have nothing more than war left? Eine ähnliche Kampfansage war schon ihr Debüt Letter to Self, dessen gerechter Zorn auf alle Übel dieser Welt zwar Kritiker und Fanherzen gleichermaßen gewann, den Sprung in den Mainstream in seiner punkigen Ruppigkeit jedoch a priori ausschloss. Diesmal kommt die Band erst nach zwei finster melancholischen Akustiksongs in Fahrt und Licht in die kalte Dunkelheit, wenn auch nur von der brennenden Welt ringsum gespendet. I speak, therefore I understand, lautet die Abwandlung Descartes, mit der Sängerin Carla Chubb in der gleichnamigen Single die Querdenker und Pöbler in den sozialen Medien entlarvt. Die etwas größeren Refrains und zutraulicheren Momente, wie in Better, gehen im folgenden katharischen Furor glatt unter. Fontaines DC in die Stadien zu folgen, scheint Sprints Hauptanliegen nicht zu sein. Uli, und du hast eine dritte Hype-Band im Gepäck.
Und ich fürchte,
oder eine vierte vielmehr.
Ich bin froh, dass du jetzt deine Meinung nicht dazu sagst, weil ich schon Angst habe, dass dir das auch nicht gefällt. Ich habe Military Gun.
Diese Band hat mir tatsächlich noch nie so gut gefallen, wie sie es auf dem Papier müsste. Sie haben einen Non-Album-Track, den sie vor dem Debüt rausgebracht haben. Und ich komme gleich wieder auf den Namen, der mir grandios gut gefallen hat. Song des Jahres-Format, aber auf Album bisher nicht. Die ersten beiden EPs waren ganz cool. Aber ist das neu?
Ja, ich habe Military Gun im Angebot mit God Save the Gun. Die 2020 gegründete Band aus L.A. hat mir im vergangenen Jahr meinen Geburtstag mit einem sehr schönen Konzert im Nürnberger Z-Bau versüßt. Deshalb möchte ich heute mal was zurückgeben und ihr zweites Album hier ans Herz legen. Nach dem hochgelobten Debüt Live Under the Gun schießen die fünf auf God Save the Gun mal eben erneut ein paar unwiderstehliche Hits im Spannungsfeld zwischen Pop-Punk, Hardcore, Emo und Alternative-Rock aus der Hüfte. Dazu experimentiert man auch schon mal ein bisschen mit poppigen Synthi-Klängen und wagt mit Daydream sogar eine Kuschelrock-kompatible Pathos-Ballade, in der Geigen statt Gewehre den Ton angeben. Die heiße Stimme von Frontmann Ian Shelton bildet zusammen mit den meist eher depressiven Texten einen willkommenen Kontrast zu den eingängigen Melodien und hymnischen Refrains. Wenn man so will, sind Military Gun die kleinen Brüder von Turnstile. Nix für Hardcore-Puristen, aber verdammt unterhaltsam. Auch wenn man gerade keinen Geburtstag hat.
Mir ist der Song wieder eingefallen. Pressure Cooker hieß der. Und ich packe ihn noch in die Playlist. Und damit weiter in die Vergangenheit.
The good old days.
Uli, du musst schon wieder ran als Erster.
Ja, denn ich habe ein bisschen Angst, ehrlich gesagt jetzt.
Ja. Fang erst mal an, uns zu berichten,
könnte es persönlich werden.
Welches Geburtstagskind hast du im Gepäck?
30 Jahre, Smashing Pumpkins, Melancholy and the Infinite Sadness. Wir haben in diesem Podcast ja schon oft sehr geschimpft über das Spätwerk der Smashing Pumpkins. Und der Grund, warum ich da mitunter auch sehr emotional wurde und fast so ein bisschen persönlich beleidigt, ist vor allem die Liebe zu diesem Album, der sich tatsächlich zu meinen einsamen Inselplatten zählen würde. Das Debüt Gish mag kraftvoller und ungestümer sein, das zweite Album Siamese Dream mit Today und Disarm die ikonischeren Klassiker haben, aber Melancholy zeigt Billy Corgan, James Iha, Darcy Radsky und Jimmy Chamberlin auf dem Zenit ihres Schaffens. Das Opus Magnum einer perfekt aufeinander eingespielten und sich gegenseitig befruchtenden Band, die danach zerfiel und auch nach der Teilreunion nie mehr diese, sorry Philipp, Genialität und überbordende Kreativität erreichen sollte. Nicht umsonst hat Billy Corgan erst kürzlich Ex-Bassistin Darcy trotz aller persönlicher Animositäten für einen musikalischen Input in dieser Zeit gelobt. Natürlich ist dieses monolithische zwischen März und August 1995 in diversen Chicagoer Studios aufgenommene und diesmal nicht von Butch Vig, sondern von Flood, Alan Moulder und Billy Corgan himself produzierte Triple-Album mit seinen 28 Songs auf CD paritätisch aufgeteilt in die beiden Teile Dawn to Dusk and Twilight to Starlight, hoffnungslos überladen, prätentiös und strotzt vor Ambition, Bombast, Pathos und Größenwahn. Immerhin wollte Billy Corgan nach eigenen Worten das The Wall seiner Generation erschaffen. Sind wir wieder bei Pink Floyd.
Ja.
Aber es hat zu jeder Sekunde Seele. Allein der Einstieg mit dem zärtlichen, rein instrumentalen Titeltrack, gefolgt vom majestätischen Tonight Tonight, jagt einem auch heute noch Schauer über den Rücken. Es ist der Auftakt zu einem Songzyklus, der auf kunstvolle Weise Herz und Härte paart, große Melodien und Hooklines auffährt und Alternative, Hardrock, Grunge, Prog, Noise und dezente elektronische Elemente vereint, ohne dabei orientierungslos oder beliebig zu wirken. Wanna go for a ride? Bitteschön. Aber wo soll man anfangen? Bei straighten Alternative-Rock-Songs wie Jelly Belly, Bodies und Zero mit seinem markanten Gitarrenriff, versierten Grunge-Fingerübungen wie Here is No Why und Muscle oder den atmosphärischen Balladen Cupid, The Lurk, Galapagos und 33. Und dann sind da natürlich die alles überstrahlenden Single-Hits. Neben den eingangs erwähnten Tonight Tonight und Zero, namentlich das bedrohliche Bullet with Butterfly Wings mit der ikonischen Eröffnungszeile The World is a Vampire und die mit Loops und Samples aufgepeppte, verträumt melancholische und wunderbar nostalgische Coming-of-Age-Story 1979, die man bitte irgendwann auf meiner Beerdigung spielen möge. Dass es dieser wohl größte Hit der Bandgeschichte als vermeintliche B-Ware gerade noch so aufs Album geschafft hat, sagt ebenso wie das später in der Box The Aeroplane Flies High veröffentlichtes umfangreiches Bonusmaterial viel aus über das Level, auf dem die Pumpkins damals Musik machten. Natürlich wäre der ein oder andere Füller-Track wie das etwas eindimensional vor sich hinrockende Where Boys Fear to Tread, der siebenminütige Noisebrocken XYU oder das belanglose Lily My One and Only vielleicht verzichtbar. Doch folgt Melancholy eben einer gewissen Dramaturgie und funktioniert vor allem als komplexes Gesamtkunstwerk, das auch 30 Jahre später nichts von seiner Magie und Strahlkraft verloren hat. Vielleicht hätten sie sich danach einfach auflösen sollen. Noch ein paar Fun Facts. Bis auf Take Me Down und Farewell and Good Night, an denen James Iha mitwirkte, wurden alle Songs von Billy Corgan geschrieben. Melancholy stieg nach Veröffentlichung in den amerikanischen Billboard-Charts auf Position 1 ein und verkaufte sich in den USA bis Mai 2005 insgesamt 9,4 Millionen und weltweit 16 Millionen Mal. In Deutschland war es 44 Wochen in den Charts und am höchsten auf Platz 21 notiert, in England 49 Wochen und auf Platz 4. Außerdem gab es 7 Grammy-Nominierungen, unter anderem für das beste Album. Gewonnen hat allerdings lediglich Bullet with Butterfly Wings in der Kategorie Best Hard Rock Performance. Und jetzt macht euch unbeliebt bei mir.
Ich lasse dir den Vortritt, Philipp.
Ich habe es, glaube ich, schon öfters gesagt. Siamese Dream ist für mich das Meisterwerk der Band und nichts gegen Melancholy, aber es ist für mich auch ein Paradebeispiel von, Uli, du hast gesagt, es wirkt nicht orientierungslos, es wirkt orientierungslos und es ist überladen. Es sind Hymnen für die Ewigkeit, ohne die ich nicht mehr leben kann, wie zum Beispiel Bullet with Butterfly Wings, dessen Refrainzeile ich übrigens in meinem Wohnzimmer stehen habe, also Despite All My Rage und so weiter. Aber es sind eben auch...
Gibt es das als Wandtapete?
Nein, ich habe es mir selber mit Edding mal... ja. Andere Geschichte. Aber es gibt eben auch so Sachen wie Lily oder XYU und das ist einfach nur, also teilweise ist da auch Müll drauf. Und da ist ein Weltklasse mit Kreisklasse auf einem Album und 15 Songs weniger und es wäre das Nevermind, das echte Nevermind der 90er geworden. Ja, nicht der 90er, aber ja, es ist halt so, dass ich die Band sehr schätze für diese beiden Alben, vor allem für Siamese Dream und für Melancholy, aber Siamese Dream ist das Meisterwerk, weil eben Melancholy zu lang ist, zu viel ist. Und das ist schon der Größenwahn, der sie kaputt gemacht hat. Und ja, sie hätten sich danach auf jeden Fall auflösen müssen. Ganz klares Ja, weil dann wäre alles nicht so schlimm gekommen.
Gut, Ava Adore könnte man noch
ja, mitnehmen. Ja, eine Single noch, aber ja. Ja. Also ein großartiges Album, das aber viel zu lang ist und viel zu verfranst. Und ja, das habe ich aber alles schon mal gesagt. Ich wiederhole mich
ja bloß. Ich möchte es bitte auch nochmal sagen, das ist ja normalerweise nicht die Rubrik, um irgendwem hier in die Suppe zu spucken, aber es ist einfach mal Zeit für diese unbequeme Wahrheit. Irgendwo in Melancholy versteckt sich das beste Smashing Pumpkins Album
genau.
Und vielleicht auch das beste Alternative Jetzt. Rock Album der 90er, aber es ist so viele halt, ja?
Genau das wollte ich sagen.
Luftpolster.
You took the words rein auch noch mal auf.
Du übertünst meine Metaphern. Es ist in so viele Luftpolsterfolien von mittelmäßigen Filler-Tracks verpackt, dass man es sich mühsam zusammenklauben muss, dieses beste Alternative-Rock-Album der 90er. Okay, auf CD2 gibt es außer Buddies und 1979 nicht viel zu glauben, was im Umkehrschluss aber auch nicht heißt, dass CD1 perfekt wäre. Dieses Album ist das schlagfertigste Argument gegen Doppelalben überhaupt. Aber dass Quality Control über weite Strecken seiner Karriere nicht Billys Ding war, wissen Hörer dieses Podcasts ja schon länger. Die Hits sind zugegebenermaßen untouchable und profitieren wiederum auch von diesem Größenwahn. Also musste Melancholy am Ende wahrscheinlich so werden, wie es ist. Siamese Dream bleibt trotzdem das bessere Album.
Seltene Einigkeit zwischen mir und Max.
Uli hat den Chat verlassen.
Uli has left the building, ja.
Bin mit Billy und Evan in Brasilien und trinke Caipirinha, wenn er mich sucht. Serviert von Last Dinner Party.
Typisch, die Frauen wieder in den Service verfrachtet.
Aufnahmestopp.
Es gibt noch mehr Wirres zu berichten nach diesem Break.
Der Headliner.
Wir haben eine Premiere in unserem Podcast. Für unseren heutigen Headliner haben wir einen Film gesehen. Und eine quasi... Naja, eine Filmkritik ist es nicht, sondern wir wollen einfach über diesen Film sprechen. Es ist Pavements, ein experimenteller Musikfilm von Alex Ross Perry über die größte und wichtigste Band aller Zeiten, wie es im Film selbst heißt, glaube ich. Es handelt sich um einen Hybrid aus Dokumentar und Spielfilm. das Biopic, Konzertfilm und fiktionale Elemente der Mockumentary vermischt. Und ihr könnt ihn euch ebenfalls zu Gemüte führen bei Apple und Prime Video. Als Einstieg würde ich mit der ersten Szene einsteigen, die der Tiefpunkt von Pavements Karriere wahrscheinlich war. Der quasi Break-up auf offener Bühne. Merkmus gibt die Diva und es ist diese legendäre Szene. Man hat die Ausschnitte, glaube ich, auch vorher schon gesehen, wo er meint, egal, spiel mal halt irgendeinen Song und dann fangen die Kollegen an und Merkmus sagt, na, this song sucks. Und man beginnt so ein bisschen ihn zu hassen, diesen so wunderschönen, so genialen Mann. Aber das liegt vielleicht auch daran, dass seine Bandkollegen in diesem Film so unfassbar sympathisch alle rüberkommen, dass Merkmus automatisch wie das Arschloch dasteht. Also, ich habe mich so verliebt in Bob Nastanovich, den Bühnenclown, der ja wirklich zu jeder Situation eine gute Miene macht und immer herzlich und gut gelaunt wirkt. Und Mark Eibold, der Bassist, immer die Ruhe selbst. Gary Young, der Spaßkopf, der leider vor 2 Jahren verstorben ist. Also ja, danach liebt man diese Band noch einiges mehr, auch wenn man nicht weiß, ob das, was man da gerade gesehen hat, auch wirklich stimmt.
Genau. Hast du gerade eben Stephen Merkmus als wunderschön bezeichnet?
Ja, ich finde schon, dass das die hohen Wangenknochen.
Also, wenn ich schwul wäre, mein Typ Mann wäre das nicht, aber ist ja egal. Aber du hast recht.
Ja, jetzt meine, ich bin auch eher der George Clooney-Typ dann.
Johnny Depp oder Mel Gibson. Also Mel Gibson ohne dass er so ist
wie nur
wie aussieht
oder aussah, mit dem Thema Homosexualität in Podcasts wäre ich ein bisschen vorsichtig,
aber
werte Hörerinnen, falls ihr es nicht mitbekommen habt, hört nochmal Ulis anderen Podcast, mit dem er es gerade in der Bild-Zeitung einen Skandal
aber
heraufbeschworen hat,
wo ich recht geben muss, ich glaube, dass Stephen Merkmus ist kein Mensch, den man auf Anhieb gern hat. Ich glaube, er ist ein sehr snobistischer und elitärer, nicht Wichser, aber er ist, glaube ich, schwer zu mögen. Es ist keiner, mit dem man Bier trinken kann, glaube ich. Ich glaube, er schaut dich immer so ein bisschen skeptisch an und ist immer so ein bisschen vor dir angewidert. Er beurteilt dich, glaube ich, auch. Das kommt in den Film schon rüber und ich glaube, es soll es auch.
Ja, da müssen wir jetzt vielleicht nochmal ein bisschen auf die Struktur des Films allgemein eingehen.
Struktur, das ist keine in Dokumentation.
Ja, genau. Es ist keine Dokumentation, wie man sie so oft schon gesehen hat, sondern das ist mehr eine Collage, würde ich es beschreiben.
Ich glaube, der Regisseur wollte ein Anti-Biopic, eine Anti-Doku machen. Und es ist ihm auch gut gelungen, weil es eben nichts von all dem ist und das alles ein bisschen vorführt.
Ich glaube, das war ja auch der Auftrag, der explizite Auftrag, den Alex Ross bekommen hat, als er dieses Filmangebot bekam. Also Stephen Merkmus wollte ja genau eben nicht das klassische Musiker-Biopic.
Der, glaube ich, sogar im Drehbuch, wenn es eins gab, mitgeschrieben hat, wie ich irgendwo mal gelesen habe, wobei ich mir nicht vorstellen kann, dass es da ein Drehbuch gab. Ich glaube, das ist eher so, Gefühl.
Und auch wenn es so quasi eine Auftragsarbeit ist, trieft wirklich aus jeder Szene die Liebe, die Alex Ross Perry zu dieser Band, glaube ich, hat. Also ja. Es wirkt teilweise willkürlich, aber ich glaube, es ist minutiös geplant. Man sieht häufig mehrere Szenen und Einstellungen gleichzeitig im Bild, weil er einfach aus so viel Material schöpft. Und da sind wir dann auch, komme ich wieder zurück auf diese Struktur. Also es folgt irgendwann grob chronologisch dann auch der Geschichte der Band, auch wenn immer wieder da rausgegangen wird und das Ganze konterkariert wird von Szenen aus einem Musical, das Alex Ross Perry gleichzeitig mit dem Film verwirklicht hat, so Off-Broadway.
Das sogar real ist.
Mit
zwei Aufführungen gab es, glaube ich, ne?
Ganz genau. Und ich wäre gerne dabei gewesen. wir können gleich drüber reden. Also ich finde, die Musical-Sachen finde ich mit die Highlights im Film tatsächlich, ja. Weil diese Showtunes Fassungen der Pavement-Lieder, ja. Sind, glaube ich, insgesamt werden da 30 oder 40 Pavement-Songs in diesem Musical aufgegriffen und von eben ausgebildeten Musical-Darstellern dann gesungen und interpretiert. Und es arbeitet so den Popkern dieser Songs
genau, heraus. Ich dachte
gerade mir, dieses Medley, ja. Was am Ende da kommt, da wirklich der Wahnsinn, wie groß diese Melodien eigentlich sind.
Ich dachte mir schon, ich habe
mir notiert,
man merkt eigentlich, wie aberhaft Pavement eigentlich sind, wenn man sie richtig interpretieren kann.
Also das finde ich auf jeden Fall ein Highlight. Und dann ist auch noch eine ein Pavement-Museum zumindest vorübergehend entstanden, in dem allerlei Artefakte ausgestellt werden, von denen man sich bei jedem fragt, ob das jetzt echt oder fake ist. Ja
genau,
ist.
Zum Beispiel der Zehennagel von Gary Young. Ja,
den er sich irgendwo abgeschnitten hat. Oder die mit Matsch verschmierten Klamotten der Band, die sie da beim Lollapalooza sich eingefangen haben, als sie vom Publikum mit Steinen und Matsch beschmissen wurden und dann den Auftritt abgebrochen haben. Und die, also man fragt sich schon, wer die Geistesgegenwart hatte, diese dreckigen Klamotten als historische Dokumente zu erkennen und sofort in eine Plastiktüte zu packen, um sie dann später mal 30 Jahre später ins Museum zu stellen. Ich fürchte, Hier geht man dem Film wie so oft auf den Leim, weil man wirklich zu keinem Zeitpunkt weiß, was real und was Fiktion ist. Und
genau das
macht es so verstörend und geil auch.
Auch die kleinen Hommagen, ich meine, dass so viele Splitscreens sind, ist natürlich für mich eine direkte Anspielung an den legendären Woodstock-Film, den ich ja auch einmal im Jahr anschaue. Und wenn man postmoderne Popkultur oder die Popkultur der frühen 80er, 90er imitiert, dann ist natürlich Steve Harrington aus Stranger Things als Stephen Malkmus für den Möchtegern Pavement-Film die beste Wahl. Joe Keery heißt der Schauspieler. Er spielt jedenfalls, oder er soll Stephen Malkmus spielen. Und es gibt wunderbare Szenen, wie er sich vorbereitet für die Rolle. Also ich habe mich angepisst vor Lachen, als er der Gesangstrainerin oder Logopädin vorschwärmt von Malkmus Gesangsstil und von seiner Zunge und ob er irgendwie ein Foto von seiner Mundhöhle haben kann. Und tatsächlich, er schafft es dann irgendwann von SM die Mundhöhle hier zu zeigen, wie genial die doch aussieht. Also, wunderbar.
Also, man muss vielleicht zur Einordnung sagen, diese Dokumentation ist, einerseits hat sie Szenen aus einem Biopic, das als Film angeblich von Alex Ross Perry konzipiert war und aber nur tatsächlich in Teilen gedreht wurde. Also offenbar waren diese Szenen immer für die Dokumentation gedacht und es sollte nie als ganzer Film erscheinen. Auch wenn man dann später im Film Szenen von einer Veröffentlichungsgala dieses Films sieht, die tatsächlich nie stattgefunden hat, wo dann die Schauspieler zusammen mit Pavement auf einer Bühne vor einem großen Publikum sitzen. Also der Aufwand, der teilweise betrieben wurde für diesen großen Spaß, der ist schon enorm. Und man fragt sich die ganze Zeit, woher haben die das Geld dafür?
Das dachte ich mir auch schon, ja.
Naja, die sind doch jetzt auf TikTok viral gegangen mit Harness Your Hopes. Ja, diese stimmt. B-Seite eigentlich. Wahrscheinlich haben die jetzt so viel Kohle gemacht, dass man halt dann mal sich so einen Film leisten kann.
Man muss das wirklich sagen, dass dieser Song Pavement ein neues Leben gegeben hat. Man kann sich die Dimensionen, in die TikTok dieses Lied getrieben hat, nicht vorstellen. Es hat mehr bei Spotify mehr Plays als alle anderen Pavement-Songs zusammen.
Was echt bizarr ist, weil das Lied absolut mittelmäßig ist eigentlich.
Ich finde es schon gut, aber wie alles, das ist ja eine
auf Pavement-Niveau ist es mittelmäßig, finde ich, aber ja.
Ja. Also weiß jetzt nicht, ob deshalb jetzt lauter junge Leute auf Pavement-Konzerte gehen. Ich glaube nach wie vor, dass das ein Ding für Zeitzeugen ist, vor allem. Aber es freut mich für die Band, dass TikTok sowas möglich macht.
Und übrigens Zeitzeugen, die Szene, der Uli, können Sie bestimmt noch aus dem Film, wie Malkmus für Viva TV in Köln in einem Underground-Plattenladen einkaufen geht und ganz zufälligerweise findet er dann auch noch Slant and Enchanted, das Album von sich selber. Ich habe mich köstlich amüsiert.
Das war deutsches Musikfernsehen. Ich habe auch gelernt, dass Steve Jobs Pavement-Fan war und sie auch in einer Apple-Kampagne wohl untergebracht hat. Und nach wie vor, ich habe jetzt nicht gegoogelt, aber es könnte auch sein, dass der Film mir das einfach vorgelogen hat. Das kann ich nicht beurteilen.
Und also eben auch die Szene, wo sie vor Greenscreen mit Matsch beworfen werden, um dieses Lollapalooza-Zwischendings, also wo sie beworfen wurden, nachzuspielen, finde ich großartig, weil man sieht ja im Splitscreen links die richtige gefilmte Backstage-Szene, wo sie eigentlich ganz cool drauf sind und eigentlich bestens gelaunt ist, eigentlich ganz lustig finden, dass sie gerade eben beworfen wurden. Und dann rechts die Hollywood-Version, wo es dann so zum tiefgründigen, überdramatisierten Tiefpunkt der Band wird. Also es ist eine schöne, auch ätzende Satire auf diese gängigen Musiker-Biopics-Dramaturgien, die so immer vorkommen mit Höhen und Tiefen. Oder auch wie Malkmus angeblich die Eingebung hat, um Stereo zu spielen. So im, ja. Ich finde es wunderbar. So war es bestimmt nicht, aber in Hollywood-Filmen
genau,
war es
also so. Die, muss es kurz beschreiben, die sitzen alle Backstage beisammen und dann sagen, Gott, oh, das ist noch die Party, lass uns gehen. Und Malkmus sagt, geht ihr nur. Und 10 Sekunden später hat der Stereo
runter in ihn oder geschrieben. Ja, genau. So ein Quatsch, aber super.
Aber wahrscheinlich ist wirklich die einzige adäquate Art, sich der Band zu nähern, wenn genau. man ein filmisches Denkmal setzen will, weil alles andere ihr auch nicht gerecht würde, wenn man das zu ernsthaft angeht oder zu konventionell.
Ich wäre enttäuscht, wenn ich danach Pavement verstehen würde oder was das überhaupt alles soll.
Aber weil ihr gerade gesagt habt, ist es wahrscheinlich wirklich so, dass Pavement inzwischen so eine alte, weise Männerband ist. Ich habe mir ein paar Reviews zu dem Film durchgelesen und dann bin ich beim Rolling Stone auf die Seite gekommen, wo eine, ich gehe jetzt mal davon aus, junge Kollegin den Film bespricht und damit beginnt, dass sie schreibt, sie hat von der Band Pavement noch nie gehört. Weil ich dann gedacht habe, okay, für jemanden, der für ein renommiertes Musikmagazin schreibt, ehrlich zumindest, aber war dann schon auch einigermaßen erstaunt, dass die Band anscheinend doch schon so, gut, die haben schon lange neue Musik mehr gemacht, bis auf eine Single, glaube ich, die mal zwischenzeitlich erschienen ist, aber dass die so out ist bei den jungen Menschen, war ich schon ein bisschen überrascht. Bis auf jetzt TikTok natürlich dann den entsprechenden Hype entfacht hat wahrscheinlich.
Aber ich schaffe es auch so in meiner Bubble zu leben, dass ich bis vor einem Monat nicht von niemand Nina Chuba gehört hatte. Also heißt das überhaupt so? Ich, ja, keine Ahnung. Ich begegne sowas
du, nicht. Ich habe letztes Jahr ganz oft...
In meinem Elfenbeinturm.
Ich habe letztes Jahr ganz oft Wildberry Lillet getrunken.
Okay, ja, ich habe keine Ahnung, was du damit andeuten willst.
Vergangenes Wochenende hier in meiner Nachbarschaft
hat die. Das war doch ihr größter Hit, oder?
Ja. Wildberry, oder? Ja, ich keine Ahnung.
Es schmeckt, aber also es schmeckt nicht schlecht. Für so ein süßes Getränk ist es nicht schlecht.
Ich wollte noch mal den Uli ganz kurz fragen, wo wir bei alten weißen Männern waren. Nämlich in dem Film ist die Rezeption von Wowie Zowie ist so unglaublich schlecht. Übertrieben dargestellt, dass das, also da gibt es eine Diskussion mit dem Plattenlabel, wie immer lustig gespielt, der Manager von Jason Schwartzman, genau. Drummer von Phantom Planet und Muse,
Wes Anderson.
Und war das damals, als es rauskam, wirklich so verstörend für alle Menschen, dieses Album? Es hat ja trotzdem seine Hits.
Musste ich mal nachdenken. Also es war jetzt noch nie mein Lieblingsalbum von Pavement.
Das ist, glaube ich, niemandes Lieblingsalbum. Aber
ich besitze es
aber gar ich kann nicht. Mich jetzt nicht erinnern, dass es irgendwie besonders schlecht drüber, in der Rezeption schlecht drüber gekommen wäre damals.
Ich glaube, das Fazit, das man ziehen kann, also ich wusste jetzt zu David Berman Connection, wusste ich natürlich, aber von dieser gemeinsamen Band, Vorgängerband Ectoslavia, aus der dann die Silver Juice wurden, hatte ich vorher noch nichts gehört, da bin ich wahrscheinlich zu jung. Hast du was von denen, Uli?
Nein. Okay. Tatsächlich nicht.
Ich glaube, ein richtiges Album gab es da wahrscheinlich auch gar nicht.
Gab ja noch dieses andere Projekt, Preston School of Industry von Spiral Stairs, das weiß ich noch.
Und genau, da.
Natürlich Silver Juice, aber das andere kann ich jetzt auch nicht nehmen.
Das ist auch so eine Geschichte. Scott Canberg kommt unglaublich sympathisch auch rüber in dem Film und er erzählt zwischendurch eine Anekdote, dass er 2008 so pleite war, dass er sich in Seattle als Busfahrer beworben habe und kurz darauf Malkmus angerufen hat und gesagt, okay, es gibt jetzt die Reunion und er dadurch der Armut von der Schippe gesprungen.
Glaube ich auch nicht, ist. Aber
allerdings Geschichte. Kann man diesem Film wirklich zu keinem Zeitpunkt trauen. Also es bleibt offen.
Am Anfang des Filmes kommt ein Satz und den habe ich notiert, nämlich Your record collection melts into what you are. Der ist einfach, aber ich finde ihn schön. Und ich glaube, das beschreibt Pavement genauso wie uns alle. Your whole record collection melts into what you are.
Am Ende des Films wird aus dem Musical ein Medley abgespielt, das und mit Szenen der Aufführung. Und das ist dann tatsächlich so eine Art emotionaler Höhepunkt doch noch, der mir fast die Tränen in die Augen getrieben hat.
Fast.
Es ist wirklich wunderschön. So wunderschön, wie diese Band nur sein kann. Und deshalb wollen wir zum Schluss noch schnell unsere Top 5 Pavement-Songs jeweils küren.
Aber ganz kurz, gell?
Wir haben sie vorab, ja genau, der Philipp erwartet noch Besuch. wir haben sie vorab in unser Google-Doc gepackt und ich war dann doch überrascht, wie einig wir uns eigentlich waren.
Ja, an manchen Dingen kommt man einfach nicht vorbei.
Wir haben eine gewohnte Reihenfolge, deshalb dein fünfter Platz der Top Faveman Songs. Du warst noch unentschieden zuletzt.
Ja, bin ich immer noch. Also fünfter Platz ist Embassy Row von Brighton the Corners, weil Malk muss hier so schön angepisst und klassisch punkig ist wie selten. Und der Song statt 20 ausnahmsweise etwas zwei Haken schlägt. Und mir gefällt einfach diese Straightness. Und alternativ für Platz 5 hätte ich auch hier vom Debüt Slanted and Enchanted genommen, einfach weil es der traurigste Pavement-Song ist, den ich kenne.
Ich habe auf der 5 von Terra Twilight Spit on a Stranger den Opener, Merkness, vielleicht schönste Gesangslinie, leidet nur ein bisschen unter der für diese Band zu sauberen Produktion. Aber die Strophe könnte ich in Endlosschleife hören.
Und ich habe auf der 5 tatsächlich eine Referenz an das Debüt. War mein erstes Lieblingslied von Pavement damals, Summer Babe, Winter Version von Slanted and Enchanted. Eher so ein klassischer Oldschool-Indie-Rock, noch nicht so ganz verquer wie die nachfolgenden Sachen, aber einfach ein schöner Song.
Philipp, die 4?
Meine 4 sagt mir, dass der Song nochmal kommt, aber meine 4 ist Shady Lane oder J vs. S, auch von Brighton the Corners. Ich halte mich kurz, wer schon immer wissen wollte, von wem Blink, Quality 2 und Konsorten ihre schönsten Bassläufe und Gitarrenfiguren geklaut haben. In dieser Mini-Oper für Bekiffte ist alles drin, was man dazu braucht.
Ich glaube, das ist eine Weltpremiere, dass Blink 182 und ihr Pavement-Einfluss jemals identifiziert wurden.
Haben sie.
Okay, muss ich nochmal genau hinhören. Ich habe auf 4 In the Mouth of the Desert von Slanted and Enchanted. Eigentlich ein perfekter Indie-Song mit laut-leise Dynamik, großen Melodien, besonders am Ende, wenn die Vocals dann die Gitarrenmelodie noch so mitsingen. Allerdings noch ohne diesen ganz eigenen Pavement-Sound. Es wären mehrere tolle Bands für diesen Song in Frage gekommen als Urheber, aber genau, meine 4. Deine 4, Uli?
Ich habe auf der 4 auch Spit on a Stranger, allerdings knapper Sieger gegen Major Leagues, die zweite wunderschöne Ballade von Terra Twilight.
Einer meiner häufigsten Ohrwürmer, Major Leagues.
Von Terra Twilight habe ich keinen einzigen Song.
Aber, was hast du auf der 3?
Cut Your Hair von Crooked Rain, Crooked Rain. Das war der erste Pavement-Song, den ich jemals gehört habe, in Form von einem Video, das ich damals auf Viva 2 gesehen habe. Also wenn Indie-Rock als Independent-Rock in all seinem Sarkasmus und seiner Schrulligkeit und seiner Gegenschaft zur Musikindustrie eine Hymne bräuchte, dann wäre es für mich wahrscheinlich Cut Your Hair.
Ich habe Shady Lane auf der 3, wahrscheinlich der eingängigste Pavement-Song. Ein bisschen auch mit dem Holzhammer, aber trotzdem noch verschroben genug, um ein wahrer Klassiker.
Da schließe ich mich an. Ich habe auch.
Wenn ich jemanden Pavement vorspielen würde, dann würde ich zuerst Shady Lane spielen.
Nein, was anderes. Mein Platz 1.
Ich habe auch Shady Lane auf der 3.
Da sind wir noch nicht.
Also allein für dieses Break nach 2,5 Minuten, wo es dann noch so über eine Minute in so einem psychedelischen Surf-Sound weiter wabert, das ist einfach grandios.
Zweiter Platz, Philipp.
Zweiter Platz ist bei mir Gold Sounds von Crooked Rain auch. Hätte ich natürlich auch auf Platz 1 nehmen können. Es ist nun mal einer der einer der definierenden Songs der 90er Jahre, finde ich. Also was Smells Like Teen Spirit für den Grunge, könnte Gold Sounds für den Indie sein.
Ich habe, um Spiral Stairs hier nochmal vorzuheben, Date with IKEA auf der 2. Definitiv ist Scott Canberg der unterbewertetste Faktor dieser Band. Das ist ein super toller Sänger, toller Gitarrist, toller Songwriter, sehr viel sympathischer als der teils arrogante Merkmus. Und Date with IKEA ist das perfekte Aushängeschild für diese Qualitäten.
Und ich habe auf der 2 Cut Your Hair. Philipp hat alles gesagt. Ist jetzt kein überraschender Take, aber ist halt vermutlich der bekannteste Song und einfach ein verdammter Hit. Und dann ist dieser Stone-Score wie in Sympathy for the Devil. Großartig.
Dein bester, liebster Pavement-Song,
ja, Philipp. Stereo von Brighton the Corners. In meinen Ohren für immer der wunderbarste Pavement-Ohrwurm überhaupt. Auf einem Album voller Hits ist das für mich der Überhit. Ich summe diesen Song vielleicht nicht jeden Tag, aber mindestens dreimal in der Woche vor mich hin und das seit 15, 20 Jahren, womit es der meistgesummte Song meines Lebens wahrscheinlich ist. Und ganz nebenbei einfach ein Musterbeispiel für perfekten Indie-Rock. Darum muss Stereo für mich ganz klar auf Platz 1 sein. Entschuldigung.
Und wer deine ganz spezielle Beziehung zu diesem Song noch tiefer gründen will, der muss bis in Folge 2 dieses Podcasts zurückgehen, wo wir bei The Good Old Days über Brighton the Corners geredet haben und du aus irgendwelchen Scheunen im Schwäbischen erzählt hast. Ja, genau. Aber da wollen wir nicht zu viel spoilern. Hey,
habe ich dir schon verraten? Okay.
Ja.
Habe ich schon alles wieder vergessen.
Mein liebster Pavement-Song ist Gold Sounds, der phänotypische Pavement-Song. Leicht schiefe Vocals, schängelnde Gitarren, mitreißender Hook, die Destillation dieser Band.
Und meine Nummer 1 hat der Max auch schon vorweggenommen. Und tatsächlich ist bei mir Date with IKEA. Ich mag diese hymnische Energie des Songs und außerdem ist es der beste Guided by Voices-Song, der nicht von Guided by Voices ist.
Ja. So viel zu Pavement. Erstmal.
Vorerst.
Film, Fazit, Philipp, ich definitiv eine Empfehlung. Man darf sich nur nicht erwarten, dass man irgendwas über Pavement lernen würde, genau. Sondern man muss das Ganze eher wie so ein langes Musikvideo oder ein Drogentrip vielleicht auch.
Unglaublich kurzweilig. Also war nie langweilig. Ich wollte immer wissen, was kommt jetzt.
Dann nur noch die Plattenveröffentlichungen bis Ende November und ich kann schon verraten, es sind nicht allzu viele. Bis gleich.
Future Noise.
Heute, wenn ihr das hört, am Tag des Erscheinens, kommen Florence and the Machine mit ihrem neuen Album Everybody Scream und, sie wurden gerade erwähnt, Guided by Voices ist es, glaube ich, das dritte dieses Jahres, Thick, Rich and Delicious. Außerdem alte Manchester-Helden The Charlatans mit ihrem neuen Album We Are Love, ja, die gibt's auch noch. Und am 7.11. enden die relevanten Veröffentlichungen für dieses Jahr höchstwahrscheinlich. Ob man bei der nächsten Band von relevant noch sprechen kann. Die White Lies hatten vor ein paar Jahren mal so ein Semi-Hit. Die Kopie der Kopie der Kopie der Editors mit ihrem neuen Album Nightlight. Eine Band, die ich sehr mag und die Singles stimmen mich freudig. Whitney mit ihrem neuen Album Smalltalk. Die Hype-Band von vor 3 Jahren Sorry kommen mit Cosplay zurück. Portugal the Man gibt's auch noch, ihr neues Album. Sie wollen sich bei der Jugend anbietern. Shish. Naked Lunch, die Österreicher, von uns einst erwähnt bei den besten österreichischen Indie-Alben aller Zeiten.
Was heißt denn Shish?
Das ist doch dieser Sound, den man macht, um Empörung, aber.
Oh, ja. Tut mir leid, da bin ich Boomer.
It's crazy.
Ist crazy. Aura.
Geh gunen, Philipp.
Ich gune mal. Ich gune jetzt die Runde.
Aber erst noch ein Vorspiel.
Okay, Naked Lunch bringen Lights heraus and a slight taste of death. Und nächsten Monat werdet ihr mehr dazu erfahren. Außerdem haben Kadaver treten in Guided by Voices Fußstapfen und bringen das zweite Album dieses Jahres heraus. Geil. Kids Abandoning Destiny Among Vanity and Ruin. Klingt richtig nach Metal. Und ihren besten Song hat die nächste Band über eine Metal-Band geschrieben aus Denton, Texas. Es sind The Mountain Goats und ihr neues Album heißt Through This Fire Across from Peter Balkan. Wir hören uns Ende November wieder. Bis dahin, danke euch allen fürs Zuhören. Euch beiden, danke, dass es euch gibt. Bleibt gesund und fröhlich. Ciao.
Okay.
Ciao.
Free audio post-production by Alphonic.com.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.